Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Marlene Schachinger und der übliche Herbert Gnauer. Marlene, du betreibst eigentlich so ziemlich alles, was irgendwie in irgendeiner Form mit Literatur zu tun hat. Abgesehen davon, dass du Autorin bist, bist du auch mittlerweile verlegerisch tätig. Du unterrichtest, machst Schreibwerkstätten, du organisierst Veranstaltungen und eine davon ist doch heute das Thema unserer Sendung. Sternlesen findet, glaube ich, zum dritten Mal statt.
Genau, ja.
Sternfahrten kennen wir. Aus vielen Gegenden kommen Menschen zusammen, um sich in einem Zentrum zu treffen. In diesem Fall sind es Lesereisen, die unternommen werden.
Ja, und zwar Sternlesen schickt 9 AutorInnen durch ganz Österreich, durch alle Bundesländer, die sich aufeinander zubewegen. Und während dieses Unterwegsseins machen sie an 9 Orten Station, lesen dort, verschenken Bücher, sprechen über die Schönheit, die man da erleben kann, wenn man in so ein Buch eintaucht, wenn man liest. Auch die haptische Freude, ein Buch in Hand zu halten. Und sie sprechen nicht nur darüber, sie lesen nicht nur daraus vor, sondern sie verschenken diese Bücher auch. Und Sternlesen findet, wie gesagt, eben zum dritten Mal statt. Immer um den Welttag des Buches herum. Und wir freuen uns schon sehr auf dieses Miteinander, auf dieses Aufeinanderzubewegen auch. Und ja, sind gespannt, was kommt.
Wo ist denn das Zentrum des Sterns lokalisiert?
Ja, das Zentrum des Sterns, das bewegt sich heuer ein wenig Richtung Westen. Wir haben die Auftaktveranstaltung zum ersten Mal nicht in Niederösterreich, sondern in Wien. Also alle Hörerinnen und Hörer aus der Hauptstadt, herzliche Einladung, sich am 18.04. um 18.30 Uhr im Literaturbuffet Lotzki einzufinden und den Auftakt mitzuerleben. Und dann bewegen sich die Autorinnen eben auf ihren Routen.
Alle beginnen in Wien und strömen dann wieder in die Peripherie?
Nein, bei der Auftaktveranstaltung ist eine kleinere Gruppe, wir sind heuer 4 AutorInnen, die da mitwirken, weil natürlich die Autorinnen und Autoren, die in den Bundesländern beginnen, ja, und sich auf einen Punkt zu bewegen, Es wäre nicht sinnvoll, wenn man irgendwie zuerst von Vorarlberg mal kurz nach Wien pendelt, ja, für einen Abend und dann wieder retour mit Vorarlberg wieder zu starten. Das lässt sich auch zeitlich dann eigentlich kaum vereinbaren, denn es sind ja Sternlesen ein paar Tage immer vor dem Welttag des Buches und das wäre einfach nicht umzusetzen. Aber diejenigen, die in Wien leben und die als dann eben auch die Bundesländer rundum, also Burgenland oder Niederösterreich Süd verantworten, die werden hier anwesend sein. Also um es genau zu sagen, Elisabeth Reichert, was mich ungemein freut, weil ich diese Kollegin sehr schätze, wird mit dabei sein. Reinhard Tötschinger wird mit dabei sein, Paul Auer auch und ich an diesem Eröffnungsabend. Und ansonsten kann man einfach mal gucken, irgendwie in seinem eigenen Bundesland, wer denn da unterwegs ist. Aber dazu kommen wir später dann auch noch genauer.
Na, vielleicht sagen wir gleich dazu, wo man sich informieren kann.
Ja, das ist ganz simpel und zwar auf der Homepage des Instituts für Narrative Kunst Niederösterreich unter www.ink-noe.net.
Zu deiner Motivation, Sternlesen ins Leben zu rufen, hast du einen Text verfasst und mitgebracht. Vielleicht ein guter Moment, ihn vorzulesen?
Gut. Ja, trägt den Titel Willkommen im Lesen. Über die Attraktivität einer umfangreichen Beschäftigung. Ich war müde, ich war so derartig müde geworden in den letzten Jahren der zweiten Dekade, dass selbst das Bedeutsamste in meinem Leben, die Literatur, welche neben den mir nahestehenden Menschen eine zentrale Rolle in meinem Sein einnimmt, auf mir zu lasten begann. Zusehends wurden die Arbeitsstunden von einer hektischen Sorge in den Mangel genommen. Sie presste sogar die gemeinschaftlichen Projekte platt, die ein Miteinander stets sinnvoller als ein Gegeneinander feiern sollten. Und als sich im Jahr 2020/21 wohlgenährt die existenzielle Frage dazu gesellte, vermengte sich diese mit jener Vorgeschichte zu einer toxischen Mischung. Ging schlafen und sah morgens kaum die Augen geöffnet, die lange Liste an Drängendem vor mir. Wie sehr ich mich auch mühen würde, ich käme nie über die Hälfte hinaus. Wo zuvor Freude am Gestalten gewesen war, hatte sich ein Getriebensein eingenistet. Körperlicher Schmerz wurde mein konstanter Begleiter. All meine Kreativität übertraf dieser boshafte Tiger, um sich mal in dieses, mal in jenes Gelenk zu krallen, und er nahm es gelassen hin, dass ihm mit Kampfer der Atem geweitet, mit Topfen der hitzige Kopf gekühlt wurde. Fand er eben Gefallen an den Augen, bis im Sichtfeld Blitze zuckten, als würde ich in eine flackernde Glühbirne blicken, die drauf und dran war, sich zu verabschieden. Viel zu viel Druck. Ohne es auch nur zu bemerken, hatte ich zugelassen, dass die Hektik selbstbewusst in meinem Leben Platz nahm, als hätte sie dort eine Daseinsberechtigung. Las seit geraumer Zeit nicht mehr jeden Abend, war oft viel zu erschöpft, um noch ein Buch in die Hand zu nehmen, sorgte für vermehrten Bewegungsausgleich im täglichen Sport, minimierte die Schreibtischstunden. Es lässt sich ja auch im Stehen, im Liegen ein Erzähluniversum erdenken und die wundervolle Diktierfunktion nicht vergessen. Traf die radikale Entscheidung, statt 14 Stunden plus 8 zu arbeiten, komme was wolle. Nutzt einen Weckton nicht unähnlich einer Werkssirene, die mir den Arbeitstag lärmend mitten im Satz abbrach, und führte den Sonntag wieder ein. Glücklich? Machte das nicht. Doch meine Familie, meine FreundInnen feierten es als endlich die Vernunft. Nun würden körperliche und mentale Regenerationsphasen wieder an Raum gewinnen und soziale Aktivitäten ihr Recht bekommen. Erholung brauchte ich. Nichts tun in einer Auszeit, doch darin war ich auffallend inkompetent. Was macht ein Mensch 14 lange Stunden, dreifach an Sommertagen im Nichts? Stress pur. Erholungswert? Null. Übrigens kein Einzelfall. Menschen, die über einen längeren Zeitraum mehr als 45 Stunden die Woche arbeiten, gewöhnen sich an Daueranspannung und kommen mit ausgeweiteten Ruhephasen kaum zu Rande. Der Kurzurlaub wird zum Stressfaktor. Laut einer aktuellen Befragung betrifft dieses Problem bereits 70% derjenigen, die mehrfach Überstunden machen oder die sich beruflich vorausgaben und die dabei Bedürfnisse ihres Körpers ignorieren. Ignoranz ist übrigens im Hinblick auf unsere Arbeitswelt ein treffendes Stichwort geworden. Wir wissen vieles und ziehen es vor, notwendige Lösungen zu verschieben. Selbstständige an ein später, Angestellte an ArbeitgeberInnen, Gesellschaft und Politik. So ist seit Jahrzehnten bekannt, dass sich produktive Arbeitsstunden auf rund 5 bis 6 pro Tag beschränken. Weder schwarzer Kaffee, weißer Tee, Energy Drink, Guarana, Ginseng werden sie verdoppeln können. Oder die Haltung, Arbeit als Lebensbasis zu betrachten. Ewiges Wachstum, selbst wenn die Logik dies unmöglich nennt. Nichts kann ewig wachsen. Und auch der langmütigste Esel, dem das zuletzt aufgelegte Scheit gerade noch gestattete, die Fuhre zu ziehen, bricht irgendwann zusammen. Schon 2018 fühlten sich 9 von 10 ArbeitnehmerInnen gestresst. Hauptverantwortlich dafür waren der Anstieg des Arbeitspensums, die Forderung permanenter Erreichbarkeit, mangelhafte Pausen und fehlende Erholung während der Arbeitsstunden, ein geringer Grad an Selbstbestimmung und wuchernde Existenzangst zählten zu den häufigsten Faktoren. Die Kreativ- und Kulturwirtschaft schnitt bei dieser Studie übrigens am schlechtesten ab. Insbesondere junge Menschen gaben an, unter stressbedingten Erkrankungen zu leiden, da sich bei dieser Altersgruppe obendrein vermehrt Existenzangst mit der Herausforderung verbündete, Arbeit und Familie zu vereinbaren. Vergleicht man die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten mit Statistiken der ersten Dekade sowie mit Untersuchungen der letzten Jahre, ist das Faktum der steigenden Zahlen auffallend. leider bloß in allen negativen Teilaspekten. Wieso also arbeiten wir mit allen Tricks an unserem Durchhaltevermögen, bloß nicht an unserer Lebensqualität? Betrachten wir doch einmal die Situation der Selbstständigen etwas genauer. Schließlich würde man annehmen, sie könnten weitaus einfacher als alle ArbeitnehmerInnen ihre Seinsverhältnisse verändern, nicht wahr? Dem sind aber listige Antreiber vor, innere wie äußere. Beide Wesen gehören zur höchst flatterhaften Sippen. Jedes Mittel ist ihnen recht, nicht einmal ein Durchschaut genügt, um ihnen den Atem zu nehmen. Zumindest bei mir dauerte es, auch der Liebe zur Literatur wegen. Mehrere Jahre, in denen mein Körper wahrlich kreativ in seinen Mitteilungen zu werden verstand, bis keine Woche ohne eine neue Verletzung ein anderes Übel verging. Schließlich ließ der Tiger seine Pranke in meine Kniekehle sausen. Danach war das eine Bein nicht mehr abzubiegen und ich begann zu begreifen, dass mein Körper offenbar die Nase gestrichen voll hatte. Von mir. Unfair, nicht wahr? Ich wollte doch bloß meiner Arbeit nachgehen, die ich liebe. Einen Schlüssel zum Kellergeschoss dieser offenbar komplexen Beziehung fand ich in der Antwort auf die Frage meines Arztes, was eigentlich so belastend sei. Ich saß sofort vor mir. Nein, nicht den Tiger, der sogleich zum Kätzchen schrumpfte, nicht einmal das bedrohliche Flackern der Glühbirne war es, sondern all die vertagten Arbeiten, weil schon wieder irgendetwas behauptete, weitaus dringender zu sein. Und obendrein hatte ich all dieser drängenden Dringlichkeiten wegen zugelassen, dass wertvolle Oasen, wie die Lektüre zu Mittag, zu Abend, von mir geopfert wurden. Stattdessen nährte ich mit meinem Wunsch, Schritt zu halten, Vampire, die mir mit ihrem hektischen Saugen die Ruhe stahlen. Ja, ich hatte das Gehetztsein sogar in meinen täglichen Bewegungsausgleich mitgenommen. Ich rannte spazieren, absolvierte meine Tai-Chi-Stunden als ein Punkt auf der To-Do-Liste, dachte während des Qigong an die Reihung der Tagesabläufe. Ohne es auch nur zu bemerken, war ich ein Thomas Buddenbrook geworden, ein Mensch, der das Leben nicht mehr lebt, sondern es stattdessen erledigt. Als ich das wahrhaftig zu begreifen begann, nahm auch die Veränderung Raum ein. Begreifen aber braucht Hand und Fuß, vor allem jedoch Zeit, viel Zeit. Derweilen blickte ich wiederholt in fremde Wohnzimmer, sah immer wieder das gleiche Bild. Kaum aus der Arbeit entlassen, nach einem Tag vor dem Bildschirm, noch schnell unterwegs Fitnessstudio und Einkauf absolviert. In der U-Bahn das Smartphone gezückt, es lässt die Menschen um uns so wunderbar verschwinden. Danach Zumba, Chorgesang oder was sonst gerade in Mode ist und uns als bester Ausgleich für den Beruf empfohlen wird. Zu Hause hurtig die dringlichsten Reproduktionsarbeiten über die Bühne gebracht, an manchen Tagen genügte auch der Türschluss. Und auf das Sofa. Zu schlapp, um auch nur einen einzigen Gedanken zu kreieren. Ganz davon zu schweigen, dass eine eigene Idee oder Initiative entwickelt würde. Abhilfe schafft alsdann erneut der Bildschirm. Er hält, will man sich nicht gerade in Nachrichten, Welt vom Leib. Und die Kinder ruhig. Von denen war in diesen Jahren recht häufig an meinem Esstisch die Rede. Mit zunehmend mehr SchülerInnen pro Klasse sei kaum ein Arbeiten möglich. Konzentration, Ruhe, Fremdwörter. Selbst alltägliche Kommunikationstechniken nach mehrheitlichem Dafürhalten normale diskursive Prozesse seien eine Herausforderung geworden. Verhaltensauffälligkeiten nehmen rasant zu. Wen sollte es wundern, verbrachten doch ihre Eltern, um ihre Existenz zu sichern, einen hektischen Tag, der sie konstant das Scheitern fürchten lehrt, mit zahllosen Aufträgen, vorzugsweise schon vorgestern erledigt, während derer sie permanent für alle anderen Anfragen auch noch erreichbar zu sein haben? Wie sollen sie danach jedes Mal entspannt in den Kindergarten oder die Nachmittagsbetreuung kommen, um ihren Nachwuchs freudig zu lauschen, mit ihm engagiert zu interagieren oder sich in sein Leben einzubringen? So ziehen wir mehr und mehr Kinder groß, für die es normal ist, Ritalin zu schlucken, wie andere Vitamin D nehmen, und ignorieren die überforderten und erschöpften Eltern im Hintergrund. Wer sich den ganzen Tag über von Termin zu Termin hetzt, dem fällt es schwer, zu Hause vom Ausgeliefertsein abzulassen. Wer von Punkt zu Punkt im To-Do lebt und nie das Ende der Liste erreicht, dem geht früher oder später die Kraft aus, sich zu erholen. Und es spielt dabei keine Rolle, ob wir in der Führungsetage als Angestellte oder Selbstständige, als Handwerkerinnen tätig sind. Unsere Arbeitswelt hat für jeden ihr Quäntchen Unmenschlichkeit parat, können wir uns dieser Macht nicht entziehen. Und das fällt vielen Menschen schwer, nicht nur denjenigen, die ihre Arbeit an und für sich lieben und oder die von ihr existenziell wahrhaftig abhängig sind, denen aus Sorge vor Jobverlust der Atem wegbleibt, lange bevor diese Krise eingetreten wäre. Die Gründe für den Irrsinn in und um uns mögen differieren. Tatsache bleibt allemal, wir haben zugelassen, dass unser Leben so wurde und lassen es weiterhin täglich zu. Könnte ich, wie ich wollte, hören wir oft. Oder im Urlaub dann. Manchmal, bald gehe ich eh in Pension. Ab und an auch. Und wenigstens kommt bald der Frühling. Seltener jedoch, macht das denn überhaupt noch Sinn? Nein, macht es nicht. Fürwahr nicht. Mich zwang das Relief jener Tigertage zurückzuschauen und mich an das zu erinnern, was mir meine Kinder, als ich für sie noch tagtäglich zu sorgen hatte, beibrachten. Ging weitere 7 Schritte in eigene Kindheit und Jugend, um in die alltägliche Beschaffenheit meines Lebens wieder aufzunehmen, worauf ich des ewig sich steigernden Arbeitspensums wegen verzichtet hatte. Spaziergänge und Meditation, Minuten des Nichts im Blick aus dem Fenster, um den Spatzen zuzusehen, die sich im Rosenstrauch vergnügen, dem fernen Wehen der Wolken über den Himmel, dem Wachstum im Gemüsegarten. Vor allem aber, ich las wieder. Nicht unter Zeitdruck, flink, um dies oder das zu begreifen, in der Recherche, sondern Lektüre. Verbrachte Abendstunden und Wochenenden, wie einst als Kind auf dem Teppich liegend. Baron de Chalus wartete an die Fensterbank gelehnt auf mich und legte sich offen, ließ mich im Blick Marcells in gedehnter Zeit die Verankerung von Wahrnehmungen und Erinnerungen miterleben und hielt auch mir die Eile an. Bastel sprang überraschend vom Regal auf den Lesetisch und erklärte mir entschlossen, dass auch 1945 ein Rückgrat möglich sei, selbst wenn man die Buckelige gerufen wird. Und Orlando lud mich erneut ein, über die Einsichten in Treulosigkeiten zu schmunzeln. Ja, ihrer gibt es viele, und nicht alle führen in die Melancholie. Wie armselig die Jahre, in denen ich auf die Gesellschaft all dieser FreundInnen, seien es neue Bekannte oder lange schon Vertraute, verzichtete, weil ich glaubte, ja was? Ich weiß es nicht mehr, und ich will mich auch nicht daran erinnern. Stattdessen lieber eine augenfreundliche Leselampe und gute Wanderschuhe, einen Pinsel für die Kalligraphie. Keineswegs möchte ich an dieser Stelle behaupten, dass ich schon Meisterin darin wäre, alle Fallen zu überspringen. Oft genug erlebe ich noch Tage, an denen am Abend festzustellen ist, dass ich mein Fenster der Möglichkeiten geschlossen gehalten hatte, statt hinauszublicken in weite Landschaft. Dafür jedoch gewann ich im Setzen erster Schritte wahrlich Übung. Und höre ich, keine Zeit, nicht aus dem Mund des hektischen weißen Kaninchens, sondern aus meinem, greife ich zum Buch. Eine britische Studie bewies, dass bereits 6 Minuten der Lektüre einer Erzählung genügen, um den Herzschlag zu verlangsamen, den Stresspegel entschieden zu senken und das Leben wertvoll zu verlängern. Mit Reflexionen, Träumen und Ideen obendrein. Blicken wir etwas länger nach England, um zu sehen, ob jenes Wissen vor rund einem Jahrzehnt erhoben weitere Konsequenzen nach sich zog. 95% aller britischen Eltern mit Kindern unter 7 Jahren sind davon überzeugt, dass Lesen wichtig sei. Doch nur 42% nutzen Gute-Nacht-Geschichten. Und kaum 20% der 1- bis 2-Jährigen haben täglich Kontakt mit einem Buch. Das besagt eine aktuelle Studie, die obendrein einen Bezug zum Familieneinkommen betont. In schwierigen Verhältnissen, nicht bloß finanziell, sondern auch im Hinblick auf permanent gehetzte Atmosphäre, greifen Eltern eher, und das durchaus verständlicherweise, zum elektronischen Schnuller. Vulgo Babyfernsehen, Mobiltelefon und Tablet. Die Auswirkungen sind mehr als nur bedenklich, wird dieser Exit zum dominant Offerierten. Wer daran Zweifel hat, begebe sich in eine Schulklasse und beaufsichtige den Nachwuchs, einen Nachmittag lang. Innerhalb weniger Minuten werden einem hippelige Kinder auffallen, die kaum in der Lage sind, einem Brettspiel zu folgen. Schickt man sie in die Natur, ist ihnen langweilig und ein Mannschaftsspiel scheitert daran, dass sie nicht gelernt haben, ein Team mit seinen Regeln des Miteinanders zu genießen. Sie wollen lieber den Joystick führen. Reicht man ihnen ein Buch, ist es nach wenigen Zeilen bereits zu mühsam. Befragt man sie zu ihrem Leben, ihrem Tag, fallen die Antworten hörbar stereotyp aus. Ihre Spracharmut erschreckt. Natürlich finden sich in jenen Klassen auch die anderen Kinder, deren verbale Kompetenz frappiert und die Sprachspiele lieben, deren Talent, Emotionen und Gedanken selbstbewusst auszudrücken uns vor Neid blass werden lässt. Nie ist das Sein um uns bloß schwarz-weiß, sondern erfreulicherweise stets vielfärbig bunt. Doch die Kluft verbreitet und vertieft sich. Sie trennt in weiter Schere Spracharmut und Reichtum, was uns zum Nachdenken anregen und zum Handeln anstiften sollte. Noch einmal der Blick nach Großbritannien, wo der Guardian dieser Tage über die Konsequenzen eines neuen Trends schrieb. Rekordumsatz des Buchhandels, volle Bibliotheken. Und all das, weil manche Role Models einen Trend initiierten, dem andere junge Menschen nun nacheifern wollen. Lesen ist so sexy, betonte ein bekanntes 22-jähriges Topmodel, gründete deswegen einen Buchclub. Junge Filmstars lassen sich im Bücherpulli ablichten, sprechen lieber über Dostojewski als über hippe Orte. Stundenlanges Abhängen auf Social-Media-Foren ist out, Buchlektüre in. Durchaus auch Klassiker und Weltliteratur. Dieser Trend darf gerne vor den üblichen 5 Jahren bei uns ankommen. Stellen wir uns einmal vor, auch so ein österreichisches »Ach, ich bin so possierlich« findet Strerowitz rockt. Und meine Haare sind so manierlich, setzt sich die Brille auf und liest versunken Jelinek. Während eine in der Arbeitspause sich nicht in Salzburger Opulenz auf dem Sofa darstellt, sondern das Gesicht über ein Buch von Thomas Bernhard gebeugt hält. Oh, diese Liste könnten wir gerne so lange fortsetzen, bis wir jemanden treffen, der Musils Mann ohne Eigenschaften geil findet, also kraftvoll, üppig, aufschäumend, gärend. Aber vermutlich lautet Superlativ der Jungen, wenn wir denjenigen oder diejenige endlich gefunden haben, gänzlich anders, als jedes hier vermutete. Die spitze Zunge einer Dorothy Parker könnte sie Varianten lehren und sicherlich würde die spöttische Mascha Kalecko sie trefflich amüsieren. Ein Stöbern in einer kleinen Buchhandlung irgendwo auf der Suche nach anderen Erzähluniversen gebe sicherlich auch ein famoses Bild, nicht wahr? Warten wir also nicht 5 Jahre, sondern beginnen wir jetzt sternlesend mit der Zeitenwende. Manches werden wir nicht verändern können, aber uns und unseren Umgang mit unserer Freizeit, mit unserem Bedürfnis nach Ruhe und Erholung durchaus. Wie wäre es für einen ersten Schritt mit ein wenig Lyrik? Die soll ja nun überraschenderweise wieder in Lesemode sein. 3-mal täglich möchten wir unsere 7 Sachen lassen, uns vor ihnen aus dem Staub auf in unsere Tage machen. Wollen uns im Morgentau zu Vergissmannicht neigen, mittags Blätterblütenschau als Dessert, ein Lyrikreigen. Und danach ein Abendrot über lichten Zeilen blicken, wo erzählen uns ein Ruheboot, träumend schweigen, nicken. 3-mal täglich möchten wir unsere 7 Sachen lassen, uns vor ihnen aus dem Staub auf in unsere Zukunft machen.
Wenn ich mal einen doch wahrscheinlich relativ hohen autobiografischen Anteil unterstellen darf. Hast du dich sozusagen am eigenen Schopf Münchhausen-artig aus einem beginnenden Burnout gerettet durch einerseits Lesen, Kontemplation, andererseits aber auch dir noch mehr Arbeit aufzuhalsen dadurch, dass du eben Sternlesen in die Welt gesetzt hast?
Ja, also ich glaube, das beginnende Burnout Lassen wir das Adjektiv weg. Ich glaube, dann sind wir eher dort, wovon wir sprechen. Ja, dieses Ich ist durchaus eine Marleen, aber ich würde nicht sagen, mehr Arbeit aufgeheißt. Ich würde sagen, die Haltung zur Arbeit verändert. Ich glaube, das ist das Entscheidende für mich zumindest, dass es gerade auch, weil ich eben Literatur wirklich liebe und sie einen sehr zentralen Stellenwert in meinem Leben hat, schon immer hatte, von Kindheit an, und sich das auch nicht ändern wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber diese Gehetztheit, dieses konstant Angespannte, das kam ja nicht aus der Arbeit an und für sich, das kam ja aus anderen Verhältnissen herein. Und das zu stoppen, es klingt so simpel, ja, ist es überhaupt nicht. Ich finde es wahnsinnig schwierig, es ist eine Riesenherausforderung. Ich kämpfe damit seit Jahren, manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreich, aber ich denke, dass es etwas ist, was sehr stark unsere Arbeitswelt generell in allen Arbeitsverhältnissen, wie auch immer sie geartet sein mögen, charakterisiert und dominiert mittlerweile.
Ein Teil davon war das Problem, das du zunehmend bekommen hast mit dem Literaturbetrieb. Hier hast du einen Befreiungsschlag unternommen, der allerdings seinerseits auch wieder mehr Arbeit bedeutet hat. Du hast die Edition Arthof ins Leben gerufen.
Ja, mehr Arbeit wäre die Edition Arthof, wenn ich jetzt sage, wir müssen wie andere Verlage auch zumindest 5 bis 10 Titel pro Jahr aus dem Boden stampfen, egal ob wir von ihnen überzeugt sind oder nicht. Die müssen jetzt einfach sein, weil, weiß ich nicht warum, keine Ahnung, weil der Himmel blau ist oder das Gras grün. Ich kann es aber auch anders. Ich kann diese Arbeitskonstanten auch anders denken. Ich kann sagen, wir machen 1 oder 2 Projekte pro Jahr, weil uns die wichtig sind, weil uns die in diesem ganzen Potpourri an Angeboten am Buchmarkt fehlen, weil wir die essentiell finden. Und wenn uns die nicht begegnen, dann machen wir eben ein Jahr lang vielleicht auch nichts. Man kann das auch so denken. Und das, glaube ich, ist eine gewisse Freiheit, die ich mir genommen habe und die ich auch befreiend finde.
Es ist dir quasi gelungen, das Vergnügen an der Arbeit wiederzufinden.
Ja, oder es vor allem mir auch zu gestatten, in allen Bereichen es zu behalten. Denn im Schreiben war es ja konstant da. Es war bloß, das ist nicht etwas, was jetzt nur ich sage, sondern das sagen sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen ja auch, dass die Schreibzeiten immer weniger werden und die Zeiten, in denen wir alles Mögliche andere für unser Schreiben zu tun haben, angefangen von irgendwelchen Anträgen, von Klappentexten, von Presseaussendungen, Postings, tralala, was auch immer es sein mag, dass das so derartig überhand genommen hat, dass es eigentlich 90% der Zeit frisst. Nur die Frage ist, ich habe schon immer irgendwie betont, dass es für mich keine Haltung ist, über etwas zu jammern und trotzdem genauso weiterzumachen, sondern ich finde immer, wenn man erkennt, dass etwas nicht funktioniert, dann sollte man sagen, nur das Pferd ist tot, also jetzt steigen wir ab. Ja, machen wir was anderes oder vielleicht auch nur in anderen Abläufen, vielleicht einfach Langsamkeit ist auch schön. Und?
Dieses Drumherum, das du da beschreibst, beinhaltet allerdings auch Dinge, von denen man als Autor, als Autorin ja letztlich lebt, weil diejenigen, die im deutschen Sprachraum vom Buchverkauf leben können, das ist eine Handvoll. Alle anderen haben sozusagen Umwegrentabilitäten, das sind Kommentare, Vorträge, Lesungen, alles Dinge, die einen natürlich auch vom Schreiben abhalten.
Ja. Ich glaube auch, dass die zu einem Großteil notwendig sind, dass sie durchdacht werden wollen. Die Frage ist eher, mit welcher inneren Haltung gehe ich an das heran? Also sage ich, es ist in Ordnung, wenn der Roman 3 Jahre braucht, ich will ihn aber perfekt haben oder annähernd perfekt, weil perfekt wird er sowieso nie, aber so, dass ich irgendwie gut mit ihm kann, oder ob ich sage, fast 4 Jahre, nö, das geht gar nicht, wird man ja vergessen, ich muss schnell irgendwie alle 1,5 Jahre etwas rausschießen, ganz egal, wie ich damit im Innern, oder wie ich dazu stehe, ob ich das jetzt gut finde, schlecht finde, was auch immer, ich muss schnell machen, also dieses Gehetzte, ja, ich kann ja auch meine Pressetexte trotzdem schreiben und meine Klappentexte und meine Vorträge, aber ich muss mich nicht hetzen dabei. Das beginnt schon bei ganz simplen Dingen. Habe ich, während ich arbeite, den E-Mail-Eingang offen und das Handy an? Oder drehe ich das einfach ab und erkläre, also von 7 Uhr morgens bis 14 Uhr bin ich nicht zu sprechen, es tut mir sehr leid. Ja? Im Gegensatz zu einem Angestellten, ja, habe ich diese Wahl. Die haben sie nicht. Die können nicht sagen, ja, ich muss mich jetzt mal konzentrieren auf diese eine Arbeitsaufgabe, weil die steht jetzt an und die soll jetzt in Ruhe und gewissenhaft erledigt werden. Die haben diese Möglichkeit nicht.
Tatsächlich erwartet der Literaturbetrieb allerdings eben zum Beispiel Publikationen in bestimmten Frequenzen abgeliefert zu bekommen. Ist es möglich, sich dem zu entziehen? Und wenn ja, was sind die Konsequenzen?
Ich glaube immer, dass es möglich ist, sich dem zu entziehen. Man muss nicht bei jeder Mode mitmachen. Eine sehr geschätzte Kollegin von mir, Antje Ravik-Strubel, seit Jahren nennen wir es ruhig, Verweigerin aller Social-Media-Foren, keine Filmauftritte, nichts, fokussierte Arbeit, ja, hat ihr nicht geschadet. Wir tanzen aus Angst und teilweise auch aus existenzieller Sorge viel zu oft all diese Moden mit, wir müssten es aber gar nicht.
Man kann sich also diesem sogenannten Diktat des Marktes durchaus widersetzen?
Das ist eine schwierige Frage, wenn man das jetzt so allgemein beantwortet, ja, dann kommt man sich ein bisschen verlogen vor, weil natürlich die Lebensverhältnisse aller immer sehr unterschiedlich sind und gerade für junge Autorinnen und Autoren ist es vielleicht etwas schwieriger. Für Etablierte mit Sicherheit leichter, ja. Aber ich glaube, man sollte einfach sich überlegen, was ist mir wichtig und wo sage ich, nein, eigentlich, das muss nicht sein.
Die Edition Arthof versteht sich ja als eine Spielwiese, eine Nische, in der es eben möglich ist, in anderen Zusammenhängen zu denken und zu arbeiten. Inzwischen gibt es das ja schon hübsch ein paar Jahre. Wie sind denn die Erfahrungen bislang?
Wie sind die Erfahrungen bislang? Die sind sehr gemischt. Wenn man etwas langsam macht oder einen Weg langsam zurückgeht, ich glaube, man kommt auch ans Ziel, aber es ist natürlich nicht so bombastisch. Und auch nicht so viel Effekt, der da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aufpoppt, ja, weil man es eben langsam und in Ruhe macht. Das Einbringen der Leserinnen und Leser, das hätte ich noch viel, viel lieber, noch mehr, dass sich die wirklich einfach auch zu Wort melden und das Programm mitgestalten, das ist bei diesem sehr langsamen Gehen ein bisschen schwierig. Die Autorinnen und Autoren begrüßen es ungemein. Manchmal sind sie mir auch ein bisschen gram, wenn ich sage, ja, finde ich ein interessantes Manuskript, aber ich glaube, es braucht noch Reife. Ein Jahr oder zwei. Aber da denke ich wirklich, also da hat es auch, das hat auch mit dem zu tun, quasi wie bleibe ich mir selber treu, ja, oder mache ich Dinge, weil andere pushen und ich will mich nicht mehr irgendwohin pushen lassen.
Du hast es gerade angedeutet, bei den Produktionen der Edition Arthof haben, ich glaube nicht ganz bei allen, aber doch bei vielen, haben aktive Leser und Leserinnen die Möglichkeit, sich einzubringen und Einfluss zu nehmen. Was stehen denn da für Möglichkeiten offen?
Unser Newsletter ist nicht nur ein Newsletter, sprich er informiert, was man denn im Bälde irgendwie so erwerben kann, sondern dieser Newsletter befragt einen auch. Also es ist wirklich so ein bisschen ein Auskundschaften. Guck dir mal dieses Manuskript an. Wie würdest du denn das sehen? Würdest du das gerne lesen? Wäre es etwas, was dich interessiert? Und ich halte das eigentlich für eine ganz sinnvolle Grundidee. Einerseits, wir produzieren viel zu viele Bücher, die nach 6 Wochen in einer Buchhandlung einfach in der Ramschkiste verschwinden, weil es auch gar nicht so viele Leserinnen gibt. Also das ist jetzt mal ein anderes Thema. Und ich glaube, dass wir da auch eine gewisse Verantwortung den Ressourcen gegenüber einfach haben. Also nicht nur den menschlichen Ressourcen, sondern auch den Papier.
Gefällten Bäumen gegenüber.
Ja, auch den Bäumen gegenüber. Neulich hörte ich ein ganz wunderbares Zitat. Bei diesem Buch habe ich Schuldgefühle dem Baum gegenüber. Und ich konnte es verstehen, ich konnte das wirklich nachvollziehen. Deswegen ist es mir ganz wichtig, die Leserinnen und Leser zu befragen, ob sie das möchten, ob das etwas ist, was sie interessiert. Manchmal stirbt dann eben auch ein Buchprojekt, das kann auch für dieses kleine Gremium, das diese Vorauswahl macht, sehr schmerzlich sein. Also wir hatten ein Projekt, das mir eigentlich sehr am Herzen lag, das deswegen nicht realisiert werden konnte. Aber es gibt auch ganz wunderbare Geschichten, wo die Leserinnen und Leser eben rückmelden, ja, genau das ist es, was wir möchten. Und da würde ich mir noch viel, viel mehr wünschen, also sich wirklich eben einbringen, als wären sie quasi, weiß ich jetzt nicht, die Marketingabteilung oder die Presseabteilung oder das Lektorat, ja, dass es eben nicht so zentralistisch ist, wir machen für euch und dann gibt's irgendwas zu kaufen und Geld ist quasi der Tauschwert und das war's.
Wo kann man sich informieren, falls man jetzt Lust bekommen hat, sich einzubringen?
Unter www.edition-arthof.com.
Inwieweit hängen diese, wie soll ich sagen, Teile deines kleinen Konzerns zusammen? Also die Edition Arthof mit dem Sternlesen zum Beispiel?
Gar nicht.
Gar nicht. Nur in deiner Person.
Ja.
Du bist der Dreh- und Angelpunkt.
Ja. Es ist, ich habe schon immer irgendwie gefunden, dass es sehr, sehr, für mich war es als Kind schon immer ein Horror, mich zu begrenzen, ja, oder eine Wahl treffen zu müssen, die etwas anderes ausschließt. Und gerade in der Literatur ist das einfach fürchterlich, ja, wenn man sagt, okay, man macht jetzt nur das eine und das andere kann man nicht machen, weil sich irgendwie der Tag nicht ausgeht. Also man sieht es eh, ich kämpfe mit diesen 8 Stunden ja schon, aber ja, so ticke ich halt. Wird sich nicht ändern, glaube ich.
Du hast einen gewissen Hang zur Mehrgleisigkeit, auch was deine Schreibtätigkeit betrifft. Soweit ich weiß, arbeitest du fallweise durchaus an mehreren Romanprojekten gleichzeitig.
Ja, das passiert mir.
Wie geht sich das aus?
Ich weiß nicht, früher ging das ganz wunderbar. Also da hatte ich irgendwie überhaupt kein Problem damit, einen Roman zu schreiben und gleichzeitig an Essays zu arbeiten und ich weiß nicht, ein paar Kurzgeschichten währenddessen obendrein und noch Gedichte. Und es war einfach irgendwie kein Problem. Mittlerweile ist das für mich ein bisschen eine Herausforderung geworden, weil, ja, warum? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Es hat wirklich mit diesem, dass ich den Eindruck habe, es hetzt mich zu tun. Ja? Es ist nicht mehr ein, ich wähle mir jetzt da, weiß ich nicht, weil ein Thema irgendwie aufpoppt in mir, 3 Tage, um diese Kurzgeschichte zu gestalten oder diesen Essay zu schreiben. Und dann gehe ich wieder in meinen Romanretour und dann mache ich dort wieder weiter und dann geht das und so. Das fühlt sich nicht mehr so an. Dieses Grundempfinden dafür, für dieses Parallelarbeiten hat sich geändert. Ich habe eine große Sehnsucht mittlerweile, einfach Tag um Tag um Tag um Tag ganz ruhig an meinem Roman zu arbeiten. Ja, ist nicht so. Ich weiß nicht, ob das jemals so sein wird. Ich glaube, ich bin da auch keine Ausnahme. Ich glaube, dass bei vielen Kolleginnen und Kollegen die Situation so ist. Vielleicht verändert sich auch wieder das Grundempfinden. Vielleicht ist es dann irgendwann mal wieder kein Problem. Ich kann es nicht sagen.
Vielleicht brauchst du zwischendurch auch Distanz zu den einzelnen Texten, bei den Langtexten jetzt vor allem?
Na, weniger. Also das war wirklich nur bei dem Faction-Roman Leben der Fall. Da geht es um Homosexualität während der NS-Zeit und das war einfach ein Thema, wo ich gemerkt habe, immer wieder nach 2, 3 Recherchemonaten und Kapitel verfasst, ich muss aussteigen aus dem Thema, ich brauche einen Monat oder 2 etwas anderes, um das durchzuhalten, um das auch auszuhalten. Aber das sind, glaube ich, Sonderfälle. Nein, ich habe wirklich eher den Eindruck, es ist so ein, dass da auch das Gehetztsein zu tragen kommt. Man bekommt eine Anfrage, man nimmt sie an und hat im Kopf schon geplant, dass da der Roman diese, weiß ich nicht, die Erstfassung alle 12 Kapitel fertig sein soll und dann ist das nicht der Fall. Das heißt, man muss es aber trotzdem eben machen, weil man ja zugesagt hat und weil man es macht, vergisst man wieder irgendwie diese Feinheiten im Roman, im Erzähluniversum, muss also wieder einsteigen nachher. Dann kommt schon das Nächste, das einen rausreißt, weil man ja eine andere Verbindlichkeit auch noch eingegangen ist. Also das hat für mich schon eher dieses Gehetzte, ja.
Viele Autoren, Autorinnen berichten, dass ihre Romane vor allem ein Eigenleben gewinnen, dass die Figuren sich ein Stück weit selbstständig machen. Gibt es da Verbindungen, wenn du gleichzeitig an 2 oder gar 3 Texten arbeitest? Treten sie in Kommunikation miteinander?
Manchmal, aber das verbiete ich Ihnen. Meistens. Ja, und zwar, weil die Kommunikation häufig eine thematische wird. Das heißt, man beschäftigt sich im Unterbewusstsein eben mit einer bestimmten Fragestellung und die poppt vom einen Roman, sagen wir jetzt mal, in eine Erzählung hinein. So geht es ja noch. Aber wenn es jetzt 2 größere Arbeiten sind, also ein Drama zum Beispiel und einen Roman. Und plötzlich ist es, als würde man die gleiche thematische Fragestellung im Hintergrund in beiden Arbeiten gestalten. Dann muss man sagen, so geht's nicht. Also einer von euch beiden muss jetzt mal irgendwie kurz den Mund halten, damit man da wieder weitermachen kann, wo es auch irgendwo gedacht war. Ja? Dass es sich immer irgendwo ein bisschen in andere Richtungen entwickeln kann. Ja klar, ist so.
Sonst würden die Texte zu stark parallel laufen?
Ja, sie würden sehr viel von dem, was einem zu der Zeit des Arbeitens daran im Kopf umgeht, aufnehmen und weniger selbst sein.
Soweit ich weiß, arbeitest du derzeit an zumindest 2 Projekten. Da gibt es diesen Fortsetzungsroman und ein weiteres Projekt, von dem ich nur weiß, dass es es gibt und wie du jetzt gerade mir deutest, gibt es noch ein drittes, von dem ich noch nicht mal wusste, dass es es gibt.
Genau. Ja, diese 3 und jedes Mal, wenn ich die Entscheidung fasse, oh, der Roman, der hat jetzt absolute Priorität, dann geschieht etwas und ich lande im Drama und dann geschieht wieder etwas. Und ich lande im Fortsetzungsroman. Also, ich glaube, die Situation ist einfach im Moment nicht anders zu lösen, als diese 3 Arbeiten mehr oder weniger eben parallel zu führen.
Immerhin konnte ich dir jetzt entlocken, dass einer dieser 3 Texte ein Theaterstück wird.
Genau. Premiere.
Weil dich jetzt gerade das Thema Theater besonders angesprungen hat? Oder
nein.
Gibt es eine konkrete?
Theater hat mich schon immer interessiert. Aber für mich ist immer so die Frage, wenn ich ein Thema im Kopf habe, gucke ich mir an, wie tönt's und welches Format passt dazu. Und es gibt Themen, die passen wunderbar in einen Roman und Erzähluniversen, die lassen sich herrlich in einer Novelle gestalten und andere, die wären dort einfach schlecht aufgehoben. Die brauchen vielleicht ein Filmdrehbuch oder eben ein Drama. Und für mich ist das ist ein Drama, ganz eindeutig.
Gibt's konkretes Interesse eines Hauses? Ist es kein Schreibauftrag oder so etwas?
Es ist kein Schreibauftrag, aber es gibt ein konkretes Interesse. Aber das wird man dann sehen, hören, erleben.
Ich fürchte, fast mehr wirst du uns nicht erzählen.
Genau, also wollen. Ab und an muss man auch warten können, oder?
Der Fortsetzungsroman ist in Teilen bereits erschienen. Ich glaube, da ist nicht ganz sicher, wie es weitergehen wird mit der Publikationsmöglichkeit.
Der erscheint, man kann nicht sagen in monatlichen Abständen, weil das nicht ganz stimmig ist, aber so alle 2 Monate in etwa, in der Krähe. Und trägt den Titel perfekt. Und die ersten Abschnitte kann man auch online eben nachlesen, weil manche da vielleicht eben später erst einsteigen. Die Krähe ist eine Zeitschrift gegründet von Lisa Ulzka und erzählt die Geschichte technischer Erfindungen. Für mich ist es ganz, ganz spannend, weil mich der Fortsetzungsroman als promovierte Literaturwissenschaftlerin, die ich ja bin, immer schon interessiert hat. Und ein Teilaspekt in diesem Fortsetzungsroman ist eben auch die Geschichte des Fortsetzungsromans. Und da ein bisschen auch so reinzugucken, was gab es früher, wie wurden die aufgebaut, warum haben sie sich genau so entschieden, wer hat eigentlich auf Kommando geschrieben und wer hat das Ganze schon vorbereitet gehabt und dann tranchiert oder gehofft, dass man irgendwie die Tranchen dann so reinkriegt, bei wem ging die Rechnung auf, wer ging damit flöten. Das fand ich eigentlich immer schon eine ganz, ganz faszinierende Frage und mein Doktorvater, das war eines seiner großen Forschungsgebiete, also Norbert Bach-Leitner, der hat sich sehr viel mit dem Fortsetzungsroman, mit den Zeitungen und Zeitschriften auch allgemein beschäftigt. Und ich finde das einfach ganz, ganz spannend.
Deine eigenen Bücher erscheinen, also in geschlossener Form jedenfalls, das Gesamtwerk eher nicht bei Edition Arthof.
Genau.
Es sind eher Beiträge zu Anthologien, die du selbst dort veröffentlichst.
Ja, das ist eine grundsätzliche Frage. Also ich will es jetzt auch nicht so dogmatisch irgendwie, dass das jetzt, aller Abend Ende ist, aber bislang habe ich das so gehalten und es ist auch so eine grundsätzliche Überlegung von mir. Ich möchte eher, dass Edition Arthof eine Austauschplattform ist für Autorinnen und Autoren mit Leserinnen und Lesern, wo man interagiert, wo man gemeinsam Projekte macht, umsetzt. Auch mal Einzelpublikationen, also jetzt zum Beispiel, naja, ist auch keine Einzelpublikation, um die Wahrheit zu sagen. Also was wir gerade vorbereiten, und ich bin ganz, ganz stolz darauf, ist ein Lyrikband von Sophie Morin. Sophie Morin ist eine Österreicherin, die aber seit sehr, sehr vielen Jahren in Heidelberg lebt. Und dieser Lyrikband trägt den Titel Liebeleien. Und er wird illustriert werden. Und sie wird von einem Autor illustriert werden. Und dieser Autor, der ist sehr, sehr wohl bekannt. Vielleicht nicht unbedingt als einer, der seine Romane selbst illustriert, der aber eigentlich eben aus diesem Bereich kommt, und zwar Heinrich Steinfest. Also wer Lust hat auf Heinrich Steinfest und Sophie Morin, kann sich bei den Liebeleien umsehen.
Der Text, den du eingangs gelesen hast, hat eigentlich ein äußerst hoffnungsfrohes Ende. Es geht da darum, dass offenbar das Lesen eine Renaissance erfährt und selbst bei hartgesottenen Internet-Influencern und Influencerinnen in Mode kommt. Tatsächlich habe ich gerüchteweise vernommen, dass Bücherwände wieder modern werden, aber das Lesen, tatsächlich ist das so?
Und selbst wenn es nicht so wäre, finde ich, dass man es fokussieren kann, dass man es kolportieren kann, sei es auch nur der Hoffnung wegen, dass es sich durchsetzt. Ich kenne sehr, sehr viele Junge, die wieder lesen. Ich kenne auch viele, die nicht lesen, aber gut. Ich glaube, das ist ein bisschen so diese Sache mit, ist das Glas halb leer, halb voll? Ich hab's lieber, wenn man sagt, oh, halb voll, wunderbar, wir haben ja noch ein bisschen was. Ja? Und jetzt gießt man noch oben drauf, dann ist es ganz voll. Warum nicht?
In diesem Sinn haben wir gerade erfolgreich die Schiene zu Sternlesen zurückgewechselt. Du hast uns schon verraten, wer da in Wien bei der Eröffnungsveranstaltung zugange sein wird, aber noch nicht, was sich in den Bundesländern abspielen soll.
Genau. Also, ich habe gesagt, und wir sprechen ja hier über Literatur, und weil wir über Literatur sprechen, lasse ich auch die Literatur sprechen. Wir haben gesagt, in Wien wird Elisabeth Reichert mit dabei sein. Die Dinge sind noch humorloser als die Menschen. Bedrohlich wirken sie in ihrer Übermacht, und sie wissen es. Elisabeth Reichert. Mit dabei wird sein Corinna Antelmann, in Oberösterreich. Ich mache es mir einfach und schöpfe den Rahmen ab, der von den Rändern der Träume in meinen Mund tropft. Im Süden Wiens, Niederösterreich, bereist Walter Bakko. Sterben ist etwas so Besonderes, dass ich es mir ganz bis zum Schluss aufheben möchte. Den Westen bereist Lucia Leidenfrost, also Vorarlberg vor allem. Bücher sind Freunde, die man kaufen kann. Ja, und ich habe Salzburg. Schreiben heißt Welt in Ruhe atmen, lesen ebenso.
Wie ist diese Zuteilung zustande gekommen? Habt ihr die Bundesländer ausgelost?
Ja, das wäre auch mal eine Möglichkeit, es so zu machen. Nee, haben wir nicht. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, wo jemand lebt oder aus welchem Bundesland auch jemand kommt. Also Angelika Reitzer zum Beispiel, die Steiermark deswegen übernommen hat. Oder Reinhard Dötschinger, der das Burgenland übernommen hat, weil er schlicht und ergreifend dort einen zweiten Wohnsitz hat. Ich denke, es ist auch ein bisschen so ein... Es hat finanzielle Hintergründe, dass wir es so machen, weil es ansonsten einfach mit mehr Kosten verbunden wäre, ja, weil Nächtigungen auf das Projekt zukämen in einem größeren Umfang mit 9 Autorinnen, die 3-4 Tage unterwegs sind. Da würde einfach der Teil so viel im Projektbudget verschlingen. Ich finde schon wunderbar, dass man irgendwie, weiß ich nicht, die ruralen Pensionen fördert, aber das kann man auch gerne als Privatperson machen, das muss man nicht im Projekt tun. Aber vielleicht einmal kommt irgendwann ein großer Mäzen und sagt, ah ja, wunderbar, wir machen das jetzt anders, dann bin ich auch mit dabei und glücklich.
Die Autoren und Autorinnen lesen sich selbst die eigenen Texte?
Nein. Ich denke, das ist wohl auch eine Besonderheit dieses Projektes. Sie lesen 4 bis 5 Stationen eigene Arbeiten, lesen aber an den anderen Stationen, die sie haben, die Werke der Kolleginnen und Kollegen. Was durchaus eine Herausforderung manchmal ist. Aber ich glaube, dass es auch unserem Miteinander arbeiten zuträglich ist, wenn wir wirklich auch die Arbeiten der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen kennen und nicht nur, weiß ich nicht, jetzt Klassiker oder diejenigen, die besonders präsent sind oder mit denen man zufällig eine Lesung gemeinsam hatte und während man noch über die eigene Lesetätigkeit nachdenkt oder im Absatz 3 muss ich mich besonders konzentrieren und das italienische Wort in Absatz 7, darf ich ja nicht falsch aussprechen, im Kopf hat, wenn man sich gerade noch darauf vorbereitet und eigentlich gar nicht so mitbekommt, was die Kollegin oder der Kollege davor ab selbst liest. Deswegen halte ich das für so sinnvoll, ja, dass man da jetzt wirklich einmal sich konfrontiert auch mit dem, was machen denn die anderen zur gleichen Zeit.
9 Autorinnen mit mehreren Lesungen, wie viele werden es sein pro Person?
9.
Neun. 9 mal 9 ist 81 Einzel-Events.
Wenn das Festival ausfinanziert ist, sind wir 81.
An 81 verschiedenen Orten. Das ist dein Rezept gegen den Burnout.
Ja.
So etwas zu organisieren.
Naja, die Kolleginnen und Kollegen können ja auch selbstverantwortlich so manches tun. Ja? Also, das klingt sonst so zynisch.
Definitiv sind es viel zu viele Termine, um sie alle innerhalb dieser Sendung noch vorzustellen. Aber vielleicht kannst du noch mal verraten, wo man sich im Internet informieren kann über den genaueren Terminplan.
Genau, man kann alle Stationen aller Kolleginnen und Kollegen nachlesen auf der Homepage des Instituts für Narrative Kunst Niederösterreich und zwar unter www.ink-noe.net, also ink-noe mit oe.net geschrieben.
Selbstverständlich finden sich die sachdienlichen Links auch wieder bei der Sendung auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens. Also auf zum Sternlesen. Wenn jemand einen Influencer, eine Influencerin kennt, bitte mitnehmen. Wäre schön, wenn tatsächlich das Lesen eine Renaissance erfährt.
Genau.
Bis dahin bedanke ich mich bei Marlene Schachinger für den Besuch im Studio und bei allen anderen fürs Zuhören.
Ich sage danke für die Einladung.
Fisch ist ob sie durchdacht.